Sein Büro befindet sich in einer alten Villa mitten in Luzern. Eine Villa mit grünem Umschwung und mit Fensterläden, die in den Farben der Stadt verziert sind. Freundlich empfängt mich Hans Stutz an der Tür und führt mich in sein Kontor. Links steht ein riesiges Büchergestell, das bis unter die Decke mit Büchern vollgestopft ist. Rechts stehen Korpusse mit Akten drin, in der Mitte des Raumes ein altehrwürdiger Holztisch. Dazwischen überall Stapel von Blättern, Stapel von Akten und Stapel von Büchern. An den Wänden hängen Kohlenzeichnungen von Hans-Jörg Buchmeier. Hans Stutz sitzt an seinem Tisch und schiebt die rumliegenden Stifte zur Seite.
Ich bin heute 56 Jahre, 8 Monate und 21 Jahre alt. Ich bin ausgebildeter Sekundarlehrer, Phil 1, das heißt Deutsch, Französisch, Geschichte und Englisch habe ich abgeschlossen und habe Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auch mehrere Jahre als Sekundarlehrer gearbeitet. Habe dann aufgehört, ohne genau zu wissen, was ich weiter tun wollte. Bin dann beim Journalismus gelandet und ich habe mich bereits in der Anfangszeit meiner journalistischen Tätigkeit für Frontisten und Rechtsextremisten, also Frontisten und Nationalsozialisten in den 30er und 40er Jahren interessiert, habe da auch bereits einiges recherchiert. Und als dann Rechtsextremismus wieder ein aktuelles zeitgenössisches Thema wurde, also ab 1989, habe ich angefangen, über Rechtsextremismus zu schreiben, neben den anderen journalistischen Themen, die ich damals bearbeitet habe.
Welche Berufsbezeichnung würden Sie Ihnen geben?
Ja, heute bin ich wahrscheinlich, es ist am besten, mich als Journalisten zu bezeichnen, allenfalls als Publizisten. Publizist deshalb, weil ich ja regelmäßig jedes Jahr eine Publikation herausgebe, die praktisch heute Buchformat hat, also die Chronologie rassistischer Vorfälle, das ist der alte Titel, heute heißt sie Rassismus in der Schweiz. In dieser Publikation liest ich einerseits auf alles, was an rassistischen Vorfällen bekannt geworden ist und mache dann eine Einschätzung, sowohl was die Entwicklung des Rassismus betrifft, wie auch die Entwicklung der rechtsextremen Szene in der Schweiz.
Sie beobachten die rechte Szene in der Schweiz. Wen beobachten Sie genau?
Ich beobachte ja zwei Sachen. Ich beobachte alles, was an rassistischen, also diskriminierenden Vorfällen in der Schweiz passiert. Das geht weit über den Rechtsextremismus hinaus, hat natürlich doch Schwerpunkte, nämlich das beginnt bei den rechtsbürgerlichen Rechtsaußen, also SVP, AUNS etc. und geht dann eben bis ganz ins rechtsextreme Lager hinein. Das ist der eine Teil. Das andere ist, beobachte alles, was rechts der Mitte der SVP ist. Also innerhalb der SVP gibt es ja Tendenzen, die sehr diskriminierungsfreundlich sind, zum Beispiel die Schweizer Zeit oder jetzt dann auch all die Leute in dem Umfeld, die muslimfeindliche Positionen vertreten, insbesondere zum Beispiel die Minaretsverbotsinitiative. Das beobachte ich und natürlich dann alle diese rechtsextremen Tendenzen und Gruppierungen, die es in der Schweiz gibt.
Mit welchen Mitteln führen Sie diese Beobachtung durch?
Also einerseits sammle ich alle Informationen, die öffentlich irgendwie erhältlich sind. Das ist normal alles, was Printmedien und so betrifft. Ich versuche alle Printerzeugnisse aus der Szene zu erhalten. Und dann beobachte ich natürlich alles, was im Internet geschieht. Das ist eine gute Informationsquelle. Das beinhaltet auch, dass ich in den verschiedenen rechtsextremen Foren regelmäßig einlogge und sehe, was da passiert.
Wie lange tun Sie eigentlich diese Arbeit bereits?
Der aktuelle Rechtsextremismus, der begann in der Innerschweiz im Frühjahr 1989, als die damalige Patriotische Front unter Marcel Strebel, dem inzwischen verstorbenen Anführer, hier in der Innerschweiz sich lautstark bemerkbar machte. Und gleichzeitig war in dieser Zeit in Luzern eine Skinhead-Szene ziemlich aktiv, auch mit entsprechenden Übergriffen gegenüber Menschen aus der Türkei oder mit dem Menschen schwarzer Hautfarbe. Das war der Beginn der Arbeit.
Sie sprechen von neuen Spielwiesen der Neonazis. Was muss man da genau darunter verstehen?
In erster Linie ging es darum, hinzuweisen, welche Bedeutung die nationalen Gedenkfeiern heute für die rechtsextreme Szene haben. Nationale Gedenkfeiern, die zum Beispiel in Sempach, in Nevels, in Morgarten sind oder früher, da hat es früher begonnen, auf dem Rütli. Welche Funktion hat diese, haben diese Orte? Wie werden sie von den Rechtsextremen vereinnahmt oder wie weit gelingt ihnen diese Vereinnahmung? Und dann stellt sich dann natürlich die Frage, welche Rollen spielen die Organisatoren von solchen Schlachtfeiern?
Gerade die Rolle der Organisatoren ist ein sehr interessantes Thema. Stecken die auch in diesen Kreisen mit drin?
Nein, die stecken nicht mit drin, sondern die Frage ist, wie reagiert man auf rechtsextreme Veranstaltungen? Ein Beispiel, die Schlachtfeier zu Sempach, veranstaltet ganz offiziell vom Kanton Luzern. Hier bemüßigt man sich einer Haltung, dass man nicht hinsehen will. Das heißt, man lässt einfach zu, dass die Rechtsextremen erstens als Teil des offiziellen Festzuges vom Städtchen Sempach zum Schlachtgelände mitlaufen und zweitens, man lässt es zu, dass unmittelbar nach Ende der offiziellen Feier die Rechtsextremen eine eigene kleine Feier noch, also Kranzniederlegung machen.
Von offizieller Seite wird oft vorgehalten, man könne gar nichts dagegen unternehmen, solange es nicht zu Ausschreitungen oder offensichtlichen Übergriffen kommt. Welche Möglichkeiten würden für die Organisatoren bestehen, um Neonazi-Aufmärsche an solchen Anlässen zu verhindern?
Also erstens mal das, es geht mal darum, dass ein Veranstalter ohne weiteres sagen kann, wer mitlaufen darf. Es ist auch klar, dass die Organisatoren ohne weiteres sagen können, wir dulden die nachträgliche Kranzniederlegung nicht und das auch den Rechtsextremen klar machen. Und unter Umständen braucht es polizeiliche Mittel, aber polizeiliche Mittel sollten das letzte Mittel sein. Aber gelegentlich ist das notwendig.
Wenn man jetzt aber sagen würde, Neonazis dürfen nicht mit dabei sein, wäre das auch eine Art von Diskriminierung?
Nein, beziehungsweise es ist eine Frage der politischen Verantwortung zu sagen, wir dulden diese Leute nicht an unserer Veranstaltung. Es ist ja nicht so, dass das entsprechend einem Verbot ist, also zum Beispiel Verbot rechtsextremer Organisationen, sondern besteht darin, die politische Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube eben doch, dass es notwendig ist, wenn es um die Grundlagen des Staates geht, hier politisch, und ich sage ausdrücklich politisch, hier politisch Stellung zu nehmen.
Was ist Ihr Interesse an diesem Thema? Was bewegt Sie, hier zu recherchieren?
Ich erachte den Rechtsextremismus als die grundlegendste Infragestellung der Demokratie und des Rechtsstaates. Eines Rechtsstaates, der gestützt ist auf die allgemeine Anerkennung der Menschenrechte für alle. Und das ist die Motivation, mich da zu engagieren.
Letztes Jahr waren Wahlen in der Schweiz. Das Land war mit aggressiven Plakaten zugekleistert. Haben solche Phasen Auswirkungen auf die rechten Szene?
Nein, das nicht. Es fällt aber auf, dass es in Wahljahren jeweils mehr rassistische Vorfälle gibt. Das ist auffällig, dass es da jeweils mehr Vorfälle gibt. Das hängt eben mit dem zusammen, dass das Rechtsaußenlager sich dann häufiger in rüpelhafter Form öffentlich äußert. Aber sonst auf die Aktivitäten der Rechtsextremisten kann ich keinen Einfluss feststellen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die rechtsextreme Bewegung heute ja nicht in irgendeiner Art und Weise an den Wahlen teilnimmt. Wenn man die entsprechenden Foren und so angesehen hat, waren die Wahlen, wenn überhaupt, dann nur ein ganz, ganz marginales Thema.
Sie berühren durch Ihre Arbeit die rechte Szene. Werden Sie auch bedroht?
Ich erhalte gelegentlich Drohungen, also bis hin ja auch zu Morddrohungen, mehr oder weniger verklausulierten Morddrohungen. Also es gab einen Videoclip, wo man mich virtuell hingerichtet hat, zusammen mit anderen Gegnern der rechtsextremen Szene. Oder dann auch, es gibt ein Lied, wo man mir in Aussicht stellt, dass bald ein Messer in meinem Rücken stecken werde, was in der Szene auch zum Teil aufgenommen wurde, dass eben, Zitat aus einem Forum, dieses Lied umgesetzt werden sollte. Diese Drohungen gibt es, es gibt gelegentlich Mails, es gibt gelegentlich Postkarten oder so, weil Postkarten sie jetzt ein bisschen abgelöst haben, das war vor ein paar Jahren so, es gibt gelegentlich Mails.
Wie gehen Sie mit diesen Morddrohungen um?
Ich überlege mir immer, wenn ich solche Sachen lese, wie konkret ist das? Also konkret heißt, stellt er mir in Aussicht, dass das nächstens ist? Oder stellt er mir in Aussicht, dass ich mit irgendwelchen konkreten Ereignissen? Oder dann ist es ein allgemeiner Hinweis. Also im Stil, irgendwann wird das mal geschehen, oder? Aber eben, wir müssen alle einmal gehen. Das ist der Punkt, oder? Das ist, also ich frage nach dem konkreten nach dem Konkretisierungsgrad. Und dann ist natürlich selbstverständlich, dass sobald ich einen gewissen Konkretisierungsgrad sehe oder dass es im öffentlichen Raum geschieht, das war beim Video so, das ist ja auch bei der CD so, dann stelle ich Strafantrag und Strafanzeige.
Haben Sie schlaflose Nächte?
Habe ich, aber nicht deswegen.
Wie viele Bücher haben Sie hier im Büro?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es sind über 1000. Aber zu Hause habe ich dann auch noch ein paar hundert mehr.
Kommen Sie dazu, alle zu lesen?
Ja, selbstverständlich nicht. Da, hinter diesen Büchern, all diesen Büchern, steht die Absicht, sie einmal zu lesen. Es geschieht dann aber häufig, dass ich eben Bücher, gerade diese Bücher lese, die ich aus der Bibliothek hole, und diese Bücher hier doch eher nicht. Ich muss allerdings auch festhalten, dass ich doch einige, und damit meine ich nicht nur einige Dutzend, dass ich doch einige dieser Bücher gelesen habe, auch gelegentlich sogar die dicksten.